Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite hier im Gottesdienst und herzlich willkommen an den Computern, Smartphones, iPhones draußen im Lande. Wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen im Heiligen Geist. Wir freuen uns über das Wort, das uns der Herr aufs Herz gelegt hat. Und ich darf noch beten für uns. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Das Geist und Leben ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Möge es uns mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit konfrontieren und uns helfen, Vater, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir die Wahrheit lieben und dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Öffne unsere Herzen, dass dein Wort in uns Geist und Leben ist. Amen. Okay, dann starten wir. Das Thema unserer heutigen Botschaft ist herausfordernd, faszinierend, begeisternd, überwältigend. Und zwar das Thema lautet, von Anfang an vorherbestimmt. Du bist kein Zufall, du bist von Anfang an gewollt. Gott hat dich gesehen, bevor er diese Welt gegründet hat, bevor er die Menschen geschaffen hat, hat Gott dich schon gesehen. Er hat dich berufen und auserwählt. Von Anfang an bist du vorherbestimmt. Wir gliedern das Thema in folgende Kapitel. Wer hat wen erwählt? Das ist ein wichtiger Punkt, eine wichtige Erkenntnis. Warum? Gute Frage, werden wir gleich miteinander studieren. Wer hat wen erwählt? Hast du Gott erwählt oder hat Gott dich erwählt? Als nächstes der Bund. Wir reden über den Bund. Ich muss schauen, dass am Oliver sein Blutdruck ein bisschen auf dem Level ist. Ich schalte zwischendurch einmal alles weg, dass du denkst, alles abgestürzt. Wir reden dann über den Bund als nächstes. Schließlich stellen wir uns die Frage, Gott, Vater im Himmel, Herr Jesus, wozu? Wozu? Und das nächste Thema ist erkauft und schließlich Leben aus und für Gott. Wer hat wen erwählt? Überleg dir mal, in letzter Konsequenz, was das bedeutet. Wenn Gott dich erwählt oder wenn du Gott erwählst, überleg mal ganz genau, was das bedeutet in der Konsequenz. Könnt ihr euch erinnern, wo ihr Knabe war, dann haben wir nach der Schule haben wir Fußball gespielt und dann gab es zwei Spielführer. Und jeder Spielführer hat dann Spieler erwählt für seine Mannschaft. Der konnte nicht sagen, ich möchte bei dir spielen. Nein, der Spielführer hat die Spieler erwählt. Und die Schlechtesten sind dann die Letzten gewesen.
Oder gar nicht
erwählt. Ja, die durften halt mitspielen, aber ja nicht stören. Was glaubst du? Hast du dich für Gott entschieden oder war es umgekehrt? Hat sich Gott entschieden, dich zu erwählen und zu erretten? Oder hast du dich entschieden, Gott zu erwählen? Vielleicht denkst du, dass das nicht wichtig sei. Aber das ist ein gravierender Unterschied. Denn wenn wir Gott erwählt haben, dann liegt ja die Entscheidung bei uns und nicht bei Gott, oder? Dann entscheiden wir letztlich alles. Und das ist, was der Mensch in seinem hochmütigen Geist gerne hätte. Er ist die letzte Instanz, nicht Gott. Er entscheidet letztlich, ob er Gott erwählt oder nicht. Und jetzt lass uns mal die Konsequenzen anschauen, wenn wir Gott erwählt haben. Wenn wir Gott erwählt haben, dann ist Gott für uns da und muss uns auf ewig dankbar sein. Na? Gott, da bist du froh, dass ich dich erwählt habe, zu meinem Gott. Ich hätte ja auch Buddha erwählen können, ja? Anstatt dich den Gott der Bibel. Also bist du schon froh, gell? Dann geht die Initiative von uns aus und nicht von Gott. Dann muss Gott liefern, was wir wollen und tun, was wir uns vorstellen. Schließlich habe ich dich erwählt, Gott. Ich hätte ja, die Inder haben ja tausende von Göttern, alle möglichen Götter erwählen können. Nein, ich habe dich erwählt. Und nicht nur, dass du froh sein kannst, Gott, du musst auch das liefern, was ich bestelle und musst tun, was ich mir vorstelle von einem Gott, der gnädig und barmherzig ist. Also bitte, Gott, richte dich nach meinen Maßstäben. Schließlich muss Gott so sein, wie wir ihn gerne hätten. Wir basteln uns dann unseren Gott. Schließlich haben wir ihn erwählt. Und dann hat er auch so zu sein, wie wir uns vorstellen, dass er zu sein hätte. Und dann stellen wir so Fragen, Gott, warum lässt du das zu, das da? Und warum greifst du hier nicht ein, Gott? Und wieso dies und warum das nicht? Was für ein Hochmut gegenüber dem allmächtigen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, durch sein Wort, der alles durch sein Wort erhält, sagt uns die Schrift. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit, sagen uns die Sprüche. Hast du Furcht vor Gott? Hast du Ehrfurcht vor Gott? Fürchtest du Gott? Er ist zu fürchten. Er ist zu fürchten. Dann ist Gott uns verantwortlich für das, was er tut und lässt. Und dann richten wir auch das, was Gott tut. Wir bewerten und beurteilen das und erlauben uns in unserem hochmütigen, rebellischen Geist zu bewerten, was Gott tut und nicht tut. Dann muss uns Gott Rechenschaft geben. Wir klagen Gott an. Wir sitzen auf dem Richterstuhl und Gott ist der Angeklagte. Und wir klagen ihn an, in unseren Gedanken, mit unseren Worten. Komische Vorstellung, oder? Komische Vorstellung, aber Geschwister, ja, ausgesprochen erscheint es komisch, aber ist es nicht oft und oft und oft so bei den sogenannten Christen? Ich habe mir mal folgendes Bild vorgestellt. Hier ist Gott der Vater. Hier ist Gott der Sohn. Hier ist Gottes Geist und da bin ich. Und alles dreht sich um mich. Jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Ja, alle sind für mich da. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, alle müssen tun, was ich mir vorstelle. Ganz komisch. Deshalb ist es wichtig, bezüglich dieser Frage das Wort Gottes zu Rate zu ziehen, um die Wirklichkeit zu erkennen. Ja, das mag der Mensch sich so vorstellen. Aber die Wirklichkeit ist es nicht. Weil die Frage bleibt ja, woher kennst du Gott und seinen Willen? Woher? Aus irgendwelchen Büchern? Aus irgendwelchen Predigten oder Vorträgen? Aus irgendwelchen Kongressen? Woher kennst du Gott und seinen Willen? Da müssen wir das Wort Gottes zu Rate ziehen. Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Also ich halte fest, er, Gott, hat uns in ihm, in Christus auserwählt. Gott hat uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Geschwister, jetzt mal ganz nüchtern. Wer entscheidet denn, ob er gezeugt wird, das Kind oder der Vater? Wer entscheidet das? Entscheidet der Vater, ein Kind zu zeugen mit seiner Frau? Oder entscheidet das Kind, gezeugt zu werden? Wer entscheidet denn? Wie unnüchtern gehen wir an diese Sache heran? Ich habe entschieden. Ich habe mich für Gott entschieden. Jetzt bin ich sein Kind. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Für sich selbst. Er wollte Kinder haben. Deshalb hat er uns gezeugt. Nicht, weil wir das cool finden, wenn Gott unser Vater wäre, sondern weil er Kinder möchte. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willen, also wir erkennen, Geschwister, es geht alles von Gott aus. Hier sehen wir ganz klar, dass die Initiative von Gott ausgeht, nicht von uns. Wir können lediglich auf den Ruf und die Auserwählung Gottes in Christus Jesus antworten und Ja zum Bund mit Gott sagen. Wir können aber nur dann Ja sagen, wenn Gott uns dazu auffordert. Wenn Gott dich nicht fragt, kannst du weder Ja noch Nein sagen. Gott muss dich vorher fragen. Ja, du kannst Nein sagen. Das ist klar. Aber Gott weiß vorher schon, ob du Ja oder Nein sagst. Das ist das Interessante, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Wenn wir von Gott nicht gefragt werden, können wir auch kein Ja geben. Das Ja ist die Antwort auf das Angebot Gottes, also lediglich eine Reaktion, keine Aktion unsererseits. Ich habe manchmal den Eindruck, wir entscheiden das, wann wir Ja sagen zu Gott. Und ob wir überhaupt Ja sagen oder Nein sagen oder Gott wegdiskutieren oder kein Interesse haben. Auch zwischen Mann und Frau ist es doch das Gleiche. Nur wenn der Mann die Frau fragt, ob sie seine Frau werden möchte, kann sie darauf antworten. Wenn der Mann die Frau nicht fragt, dann kann sie auch nicht antworten. Vielleicht fragt dann die Frau den Mann, wenn er zögerlich ist. Ja, das kommt auch vor, aber im Geist der Heiligen Schrift sollte es nicht so sein. Sie kann mit Ja oder Nein antworten. Sie kann mit Ja oder Nein antworten. Klare Sache. Der Bund. Der Bund mit Gott ist übrigens, so wie der Ehebund auch, ein verbindlicher Bund. Ich war versucht zu schreiben, ein ewiger Bund, aber das stimmt nicht. Jesus sagt, wo sie sagen, hey, pass mal auf, Meister, die Schriftgelehrten, die nicht an die Auferstehung glaubt haben, die Sadduzäer, hey, jetzt pass mal auf, da ist eine Frau, und die hat einen Mann und der hat 7 Brüder. Und der stirbt. Und der nächste heiratet sie und der stirbt auch wieder. Die murkst alle 7 ab, scheinbar. Wessen Frau wird sie in der Ewigkeit sein, fragen sie Jesus. Und der Herr Jesus sagt, ihr irrt. Im Himmel werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen. Und darum habe ich hier nicht geschrieben, ein ewiger Bund. Weil es ist anders. Es ist anders. Vielleicht haben wir das noch nicht realisiert. Allerdings endet der Ehebund mit dem, Klammer auf, körperlichen Tod. Dort lebt der Bund mit Gott erst richtig auf, wenn wir diesen todverfallenen Leib verlassen und beim Herrn sind. Dort lebt der Bund mit Gott erst richtig auf, weil dann werden wir unser Erbe empfangen. Der Bund mit Gott ist also ein ewiger Bund. Im Gegensatz zum Ehebund, der mit dem Tod des Menschen endet. Das haben wir noch nicht in der Tiefe studiert, aber das bedeutet doch eines, dass der Ehebund zwischen Mann und Frau mit dem Tod eines der Partner endet und nicht für die Ewigkeit gilt. Weil dann sind wir die Braut Christi, verstehen wir, Geschwister? Dann sind wir die Braut Christi, alle miteinander. Römer 7,2, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Das heißt, wenn du deines Mannes überdrüssig bist und dann im Wort Gottes nachliest und sagst, ja, wenn er nicht mehr lebt, dann bin ich frei. Also, lass uns das zu Ende denken. Lass uns das lieber nicht so in der Richtung denken. Ja, es kann passieren, dass wir fortwährend in Sünde leben, beständig den Heiligen Geist betrüben und geistlich wieder sterben, weil der Geist Gottes uns verlässt. Das wird von vielen vehement abgelehnt, vehement abgelehnt. Aber wir müssen immer die Summe des Wortes Gottes anschauen. Ja, der Heilige Geist wird bei euch sein in Ewigkeit, sagt der Herr Jesus. Ja, das stimmt ja. Von sich aus wird er bei uns sein in Ewigkeit. Aber du kannst sagen, Heiliger Geist, schleich dich wieder. Ich habe eigentlich kein Interesse mehr. Und hör endlich auf mit deinen Anklagen gegen mein Verhalten, mein Denken, mein Reden, mein Tun, mein Sein. Und der Heilige Geist wird gehen. Und dann gibt es kein zweites Opfer mehr für dich. Der Heilige Geist wird bei dir sein in Ewigkeit, wenn du auf seine Korrektur eingehst. Weil der Geist Gottes und unser Fleisch, die streiten gegeneinander. Und du bist dazwischen und entscheidest dich für den Geist Gottes oder für deine alte Natur. Und wenn du dich ständig für deine alte Natur entscheidest, dann sagt uns die Schrift Folgendes. Schau mal her. In diesem Fall endet sogar der auf ewig mit Gott geschlossene Bund durch den Tod, den geistlichen Tod. Wir können geistlich wieder sterben, obwohl wir geistlich zum Leben erweckt worden sind. Was zeugt uns denn geistlich? Vielleicht magst du denken, der Heilige Geist, nein. Nein. Dich zeugt das lebendige Wort Gottes. Dich zeugt das Wort Gottes. Es ist lebendig und kräftig. Das Wort Gottes hat dich und mich gezeugt. Und dann hat uns Gott mit seinem Geist versiegelt. Der Heilige Geist hat uns nicht gezeugt. Darum hilft es auch nichts, diese Geistwirkungen, die vorgetäuscht werden in irgendwelchen Veranstaltungen. Der Heilige Geist sagt da und dies und da macht er ein Wunder und dann fallen die um. Und das zeugt uns nicht. Die Schrift sagt, dass wir aus dem lebendigen Wort Gottes gezeugt sind. Und dann werden wir versiegelt mit Gottes Geist. Römer 5, 21, denn wie die Sünde geherrscht hat im Tod, im geistlichen Tod herrscht die Sünde, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn die Sünde herrscht, sind wir vor Gott tot. Er ist der gerechte Gott. Wir würden, wenn ein sündiger Mensch vor Gott erscheinen könnte und würde, der würde zu Staub verfallen, der würde sofort sich in die einzelnen Der würde sich verflüchtigen, der könnte nicht bestehen. Aber wir sagen, was Gott zu tun hat, wie er zu sein hat und was er wann zu tun hat. Welche Hybris. Hebräer 10, 29, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Schau mir her, wenn jemand sagt, nein, das ist eine Irrlehre, niemand kann das Heil verlieren, dann muss ich sagen, deine Lehre ist eine Irrlehre, weil hier steht ganz klar, durch das er geheiligt wurde. Er wurde geheiligt. Wie wirst du geheiligt? Indem du neues geistliches Leben empfängst. In Christus bist du geheiligt. Außerhalb Christus bist du ein elender, verlorener Sünder, den Gottes Gerechtigkeit mit Recht verurteilt auf ewig. Aber in Christus bist du geheiligt. Du hast neues Leben empfangen. Und jetzt hast du diesen Geist der Gnade geschmäht, was wir gerade gesagt haben. Und dann geht das geistliche Leben Gottes weg und du bist auf ewig verloren. Weil deine und meine Schuld, wenn Gott in seiner Gerechtigkeit mit uns handelt, dann wird deine und meine Schuld uns in die ewige Verdammnis schicken. Aber Gottes Gnade hat uns errettet in ihm. Und wenn wir in ihm bleiben, dann haben wir das Leben bleibend in uns, sagt die Schrift. Johannes 15, 6, das sagt uns der Herr Jesus hier persönlich, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Das Feuer, das ewige Feuer der Hölle, der Verdammnis. Verstehen wir, Geschwister, wie kann ich denn ableiten? Einmal gerettet, immer gerettet, du kannst dein Heil nicht verlieren. Woher ziehen diese hohlen Menschen diese Wahrheiten? Aus einer Schriftstelle. Aber die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Diese frechen Verführer, die das Wort Gottes verkürzen, verfälschen, verbessern. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es noch deutlicher? Bleibt da noch irgendeine Frage offen? Wozu? Wozu? Ja, jemand hat zu uns gesagt, zum Adnan und mir, ja, wir müssen den Menschen sagen, dass das Leben mit Jesus ein bisschen besser ist als ohne ihn. Das sagen die Buddhisten, die Hinduisten auch und die Humanisten auch, das sagen die alle. Das sagen auch die Mafia. Wenn du Schutzgeld bezahlst, bist du sicher. Wozu? Wozu? Damit du ein besseres Leben führst? Wenn wir das den Menschen sagen, komm doch zu Jesus, dass du ein besseres Leben hast, belügen wir die Menschen. Wir müssen sagen, pass auf, der Herr Jesus selbst sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Denn wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren auf ewig. Das ist die nächste Lüge, was diese hohlen Irrlehrer uns vermitteln. Die nächste unverschämte Lüge, die direkt vom Teufel kommt, von dem Engel des Lichtes. Wozu bist du vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt? Wozu bist du berufen? Die Frage ist, wozu hat uns Gott erwählt? Was ist deine Absicht, Gott? Wir müssen wieder in sein Wort schauen. Wir wissen es sonst nicht. Du kannst dir alle möglichen Vorstellungen machen. Aber ob das der Wahrheit entspricht? Erst wenn du das bestätigt findest, was du denkst, im Wort Gottes, sonst nicht. Auch hier müssen wir die Antwort im Wort Gottes suchen. Epheser 1,6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, haltet es fest. Wozu? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das versteht der Ungläubige auch, weil sein Gewissen es ihm bezeugt. Oben am Fadenpoint, am Gipfelkreuz, hat er gesagt, ja, meinst du, ich bin blöd, ständig vor dem zu knien und ihn anzubeten. In der Hölle ist Rambazamba. Da treibe ich mich erst dran, wo ich hin mag. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Dazu hat uns Gott erwählt. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Weil nach seiner Gerechtigkeit hast du und ich den ewigen Tod verdient. Aber in seiner Gnade hat er uns in ihm gerechtfertigt. Wie sagt man, wenn ein Präsident jemanden begnadigt?
Gnadenakt.
Er hat es nicht verdient. Er ist vielleicht ein Rebell. Aber der Präsident hat ihn begnadigt. Ja, ist es gerecht? Ja, gerecht ist, dass er zum Tode verurteilt ist. Gnade ist, ich habe ihn begnadigt. Und so ist Gott. Gerechtigkeit ist, wir sind alle zum Tode verurteilt. Die Sünde bringt den Tod, den ewigen Tod. Aber Gott hat uns begnadigt. Es ist seine Gnade und nicht unser Entscheidung, nicht unsere Entscheidung. Amnestie. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Manches Mal hat man den Eindruck, Menschen glauben, insbesondere die Namenschristen, Christ zu sein bedeutet, ein moralisch besseres Leben zu führen. Wir hören oft im Gespräch, ich bringe niemanden um, ich bezahle meine Steuern. Wenn ich meine Frau betrüge, dann kriegt sie es nicht mit, verletze sie somit nicht und was soll passieren? Was soll passieren? Was kann Gott mir antun? Wenn Gott dich nicht begnadigt, gehst du den Weg aller Welt in die ewige Verdammnis, weil das ist, was du verdient hast. So wie alle Verbrecher, die im Gefängnis sitzen, die haben Gefängnis verdient. Aber wenn er sie begnadigt, der Präsident, dann ist es Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Am Adnan sein Lieblingsthema. Die Urgemeinde hat das Geheimnis nicht gekannt. Die waren eiferer fürs Gesetz. Wir lesen gerade die Apostelgeschichte, all diese Stellen, die die Urgemeinde und ihre falsche Ausrichtung entlarven. Vers für Vers kriegt ihr das mit. Die Urgemeinde kann für uns kein Vorbild sein. Sie waren eiferer fürs Gesetz. Und der Paulus sagt, Mensch, der Herr hat mir dieses Geheimnis des Leibes Christi offenbart. Wenn du durchs Gesetz gerecht werden möchtest, im Galaterbrief, bist du aus der Gnade gefallen. Nein, sie waren eiferer für Gesetz. Hör genau zu, was die Geschwister lesen. In Apostelgeschichte 20, 21, 22 und so weiter. Sie wussten es nicht, weil er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Das Geheimnis des Leibes Christi war in der Urgemeinde noch nicht bekannt. Warum nicht? Weil Jesus Christus persönlich das dem Apostel Paulus offenbart hat. Dazu hat er ihn persönlich in den Himmel geholt. Und erst ab dann war das Geheimnis des Christus offenbart. In den Briefen, in der Lehre Jesu Christi, in den Apostelbriefen. Da lesen wir dieses Geheimnis. Und es ist klar, Epheser 1,6 ist Teil dieser Apostellehre, der Lehre Jesu Christi. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohl und Gefallen gefasst hat. Wir sehen, es geht immer alles von Gott aus. Die Frage ist eben und bleibt hier, wozu? Und wir lesen weiter im Vers 10 von Epheser Kapitel 1 zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Wir wissen, dass die Propheten im Alten Testament konnten die Zeit der Gemeinde nicht erkennen. Gott hat es ihnen nicht offenbart. Die haben gesehen, bis zum Tod des Messias am Kreuz, das haben sie gesehen. Und dann hat Gott ihnen einen weiten Sprung erlaubt und dann haben sie das tausendjährige Reich gesehen. Im Alten Testament wirst du vom Leib Christi nichts lesen. In den Evangelien wirst du vom Leib Christi nichts lesen. Gott hat es als Geheimnis verschlossen. Und dann holt er den Paulus in den Himmel und erklärt ihm, offenbart ihm diesen Ratschluss Gottes für die Zeit der Gemeinde, Pfingsten bis zur Entrückung, das Geheimnis Gottes der Braut Christi. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, Pfingsten war die Fülle der Zeiten, vorher musste Christus ans Kreuz, stellvertretend für die Schuld sterben, auferstehen, in den Himmel auffahren und den Heiligen Geist ausgießen, der uns jetzt versiegelt für unser Erbe. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, und jetzt kommt das nächste Geheimnis, nächste Lieblingsthema vom Adnan. Der Christus setzt sich zusammen aus dir und aus mir. Wir sind Glieder an dem Leib und der Herr ist das Haupt. Du bist der Christus. Wisst ihr nicht, sagt der Paulus an die Korinther, wenn ihr da jetzt unter Christen Streit habt und geht vor ungläubige Richter, seid ihr verrückt oder was? Wisst ihr nicht, dass ihr Völker richten werdet? Dass ihr Engel richten werdet? Könnt ihr denn sowas nicht richten? Verstehen wir, was das bedeutet, dass wir der Christus sind? Ich bin sicher, dass du da komprimierte Botschaft vorbereiten wirst, weil das Thema ist so wichtig, Adnan. Wir sind der Christus. Wir werden mit Christus herrschen für tausend Jahre. Wir werden Völker richten. Du wirst auf dem Richterstuhl sitzen und Völker müssen vor dir erscheinen. Engel müssen vor dir erscheinen. Stell dir mal das mal vor. Wo hast denn du das her? Ja, gute Frage. Lies mal 1. Korintherbrief. Wo der Paulus das den Korinthern mitteilt. Haben wir jetzt die Zeit nicht, aber lies es für dich. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Was für eine Verheißung. In ihm, Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind. Du bist von Gott vorherbestimmt, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Nach dem Ratschluss seines Willens. Also noch deutlicher können wir es nicht erkennen. was Gott uns zu sagen hat diesbezüglich. Wer hat wen erwählt und wozu? Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Nochmal, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Ist klar, wenn du Gott erwählt hast, muss Gott liefern, was du möchtest. Weil du hast gnädigerweise ihn erwählt. Aber wenn er dich erwählt hat, dann bist du zum Lob seiner Herrlichkeit geistlich neu geschaffen. Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das, was ich vorhin gesagt habe, das Wort Gottes. Und wenn du den Petrusbrief liest, dann sagt uns der Apostel Petrus, wir sind gezeugt aus dem ewigen Wort Gottes, nicht aus dem Geist Gottes. Natürlich, in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber gezeugt hat uns das Wort Gottes. Darum müssen wir das Wort hören. Darum müssen wir das Wort lieben. Wir müssen das Wort in uns aufnehmen. Weil nicht nur zeugt es uns, es ist auch für uns Nahrung, geistliche Nahrung. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir müssen das lebendige Wort Gottes verkündigen und nicht Storytelling am Sonntag, damit die Leute unterhalten werden. Sie brauchen geistliche Substanz. Wir müssen das wahre, wirkliche, reelle Wort Gottes verkündigen, weil das gibt uns die Kraft für die Woche. Ja, gestern hat der Pastor sowieso gepredigt, wir mussten so lachen. Ja, das hat Jesus auch immer gemacht. Er hat immer seine Zuhörer belustigt, der Paulus auch. Gemeindemärchen, Gemeindeshow, Geist und Leben, das Wort Gottes. Der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Damit es uns besser geht, damit wir versorgt sind. Nein, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Es bleibt uns nichts, Geschwister, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind für Gott da, nicht Gott für uns. Wir sehen hier dreimal erwähnt, wozu wir berufen auserwählt sind. Ich glaube, wir haben die Frage nach dem Wozu beantwortet. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind von Gott durch Jesus Christus erkauft. Deshalb hat Gott auch einen Anspruch auf uns. Wir sind sein Eigentum. Du hast nicht Gott erkauft. Manchmal hat man den Eindruck, wir kaufen Gott. Wir haben Gott erkauft. Gott gehört uns. Wir haben ihn in der Flasche drin. Und wenn man Stöpsel runter, muss er raus und machen, was wir wollen. Deshalb hat Gott auch einen Anspruch auf uns. Wir sind sein Eigentum. Wo hast du denn das wieder her? Ja, das ist sehr gut. Danke, dass du die Frage stellst. Wir sind nicht mehr unser eigener Herr. Vielmehr ist Jesus Christus unser Herr. Er kauft. Verstehst du das? Du gehörst Gott, nicht mehr dir. Du bist erkauft. Du und wir alle, die wir wahre Gläubige und Kinder Gottes sind, gehören Gott. Nicht Gott gehört uns. 1. Korinther 6,20, denn ihr seid für einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Römer 12, unser Leib ist das Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Unseren Leib müssen wir ans Kreuz bringen und aus Gottes Kraft leben. Wir sind erkauft, um Gott zu verherrlichen. Offenbarung 5,9 von Jesus Christus ist hier die Rede vom Lamm Gottes. Und hast für Gott erkauft, durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Jesus Christus hat dich und mich erkauft. Weil verdient haben wir den ewigen Tod. Aber aus Gnade hat uns Gott erkauft. Herausgekauft aus diesem Gefängnis. Wie können wir Gott erwählen, wenn er uns erkauft hat? Denke mal das zu Ende. Das ist das Problem, dass wir die Dinge nicht zu Ende denken. Wie können wir Gott erwählen, wenn doch Gott uns erkauft hat? Merkst du den Betrug und die Hybris, die dahinter steckt? Diesen Geist, der hochmütigen Geist der Rebellion, der uns verführen will? Lass uns das nochmal vor Augen führen. Gott der Vater, Gott der Sohn und der Geist Gottes sind nur für mich da. Sie müssen liefern, Sie müssen Tag und Nacht, Gott schläft ja nicht, er hört Tag und Nacht, was du möchtest und liefert es. Wenn du natürlich entsprechend Glauben hast, du musst festen Glauben haben. Ja? Und was du im Glauben aussprichst, gell? Das ist die vierte Dimension, was du dir vorstellen kannst, das wird geschehen. Aber Geschwister, das ist ja die nächste Verführung. Wir müssen fragen, Gott, was ist dein Wille? Ich gehöre doch dir, Herr. Wenn zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, jemand einen Sklaven erkauft hat, der zum Tode verurteilt war, er hat den Sklaven erkauft mit einem hohen Preis. Dann hat der Sklave nicht gesagt, nächsten Tag, du Chef, morgen habe ich Vormittag frei und Nachmittag machen wir einen schönen Tag und abends musst du schauen, dass ich was zum Essen habe, dann werde ich Hunger haben. Nein, der Sklave war nicht mehr sein eigener Herr. Der ihn erkauft hat, war sein Herr und er hat ihm das Programm für den nächsten Tag vorgegeben. Johannes 15, 16, ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Fazit, kein Mensch kann sich für Gott entscheiden, wenn sich Gott nicht vorher für ihn entschieden hat. Denk an die Braut. Wenn der Mann nicht fragt, kann sie nicht Ja sagen. Sie kann auch nicht Nein sagen. Sie muss abwarten, bis der Mann sie fragt. Freue dich, dass Gott dich erwählt hat und erkenne, wozu er es getan hat. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz hineinleuchten, nur ganz kurz, was das bedeutet. Was das bedeutet. Ganz praktisch für heute Nachmittag und für die nächste Woche. Was bedeutet das? Leben aus und für Gott als letzten Punkt. Epheser 5, 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir müssen auf. Und wie können wir Gott erkennen? Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir müssen auf Jesus schauen. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn du möchtest, wissen möchtest, wie Gott ist, was sein Wille ist, wie er tickt, ja, dann musst du Jesus anschauen. Wer sagt, dass er mich kennt, dass er ihn kennt, sagt der Paulus, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Wir müssen auf Jesus schauen und so leben, wie er gelebt hat. Wer sagt, dass er ihn kennt, wer sagt, dass er ihn liebt, der ist verpflichtet, so zu leben, wie er gelebt hat. Und er hat nur für den Vater gelebt. Vater, dein Wille geschehen. Er hat nie was für sich erbeten, nie. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Wie? Ich bin aber kein Heiliger. Doch, du bist ein Heiliger. In Christus Jesus bist du ein Heiliger. Und wie wir vom Adnan immer wieder hören, wenn du in Sünde fällst, bist du ein Sünder in dem Moment. Sündigst du, bist aus der Liebe Gottes gefallen. Aber wenn du Buße tust und Vergebung bittest, bist du wieder ein Heiliger. Bist du wieder ein Heiliger. Du bist ein Heiliger, weil du in Christus Jesus geheiligt bist. Du bist kein Heiliger, aber in Christus bist du ein Heiliger, weil Christus dich geheiligt hat. Gott schaut dich durch Christus an. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung, die sich nicht ziemen, müsste man hier eigentlich übersetzen. Unanständigkeit, albernes Geschwätz und Witzelei, anzügliches Reden im Beisein von Frauen. Epheser 1, 5, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Da schau her. Ja, aber wir sind doch einmal gerettet, immer gerettet. Ja, da musst du aber 90% der Seiten herausreißen aus deiner Bibel. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Wie viele leere Worte werden jeden Sonntag von der Kanzel verkündigt, im Namen Jesu Christi. Herr, haben wir nicht in deinem Namen, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Diese christliche Show, die ist so belustigend, aber es führt uns auf den falschen Weg. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Wir waren alle Finsternis. Wir dürfen die Menschen nicht richten. Das macht Gott. Wir haben die zu richten, die drinnen sind. Wenn hier einer Sauereien begeht, den haben wir zu richten. Draußen, sagt der Paulus, müsstet ihr die Welt räumen. Das geht ja gar nicht. Die handeln draußen in der Welt, die nicht herausgerufen sind, gerettet sind, handeln wie der Teufel, weil er ist der Vater dieser Menschen. Wandelt als Kinder des Lichtes, wandle als Kind Gottes, wandle wie Jesus gewandelt ist. Amen.
Amen.
Amen. Ja, habe euch schön wieder herausgefordert. Denkst du vielleicht, ja, wäre vielleicht besser gewesen, wäre nicht gekommen. Habe ich keine Entschuldigung mehr. Aber ich sagte, es war besser, dass du gekommen bist. Weil, wenn ein Mensch Korrektur annimmt, kann er wachsen. Wenn ein Mensch keine Korrektur mehr bekommt, hat er kein Wachstum mehr. Es ist wie mit den Obstbäumen. Je mehr wir die zurückschneiden, umso mehr treiben die. Amen. Vater, ich bete, dass diese Worte in unser Herz fallen und Frucht bringen. Dass wir verstehen, welche Herrlichkeit wir in Christus Jesus haben, was unser Erbe ist, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und dass wir nicht diese Welt lieb haben. Dass wir uns nicht sorgen, weil wir wissen, du sorgst für uns. Wir müssen uns nicht sorgen. Du versorgst uns. Aber die Herrlichkeit gibst du uns nicht hier in diesem Leben, in dieser Welt. Die Herrlichkeit ist im Himmel aufbewahrt. Mit allem geistlichen Segen hast du uns gesegnet in den Himmelswelten. Und wir werden Christus sehen, wie er ist, wenn wir mit ihm wiederkommen. Und mit dir, Herr Jesus Christus, über diese Welt regieren und herrschen in deinem Namen, in deiner Liebe, in deiner Weisheit, in deiner Kraft. Hilf uns, dass wir dies wirklich verstehen und dass wir so wandeln, wie du gewandelt bist, Herr, weil wir dich lieben. Du sagst, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich die Gebote meines Vaters halte und in seiner Liebe bleibe. Amen. Kann jemand dem Bernhard Bescheid geben fürs Abendmahl? Bitte. Jetzt darf ich mich noch verabschieden an der Stelle. Der Florian hat mir ein deutliches Zeichen gegeben, dass ich es ja nicht vergesse. Vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart im Internet. Gottes Gnade und Frieden, alles Gute und wir freuen uns auf nächsten Sonntag. Servus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.